Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Monaten habe ich über den Psalm 90 gepredigt und habe im Zusammenhang dieser Predigt auch etwas über Sünden gesagt, weil die darin thematisiert werden, und eben auch zum Thema verborgene Sünde, unerkannte Sünde. Danach hat es relativ viele Reaktionen auf diese Predigt gegeben, mit dem Tenor, das ist uns gar nicht bewusst gewesen, dass es sowas wie verborgene und unerkannte Schuld und Sünde gibt. Das war uns neu. Und doch ist das Teil der Hamartologie, so nennen die Theologen die Lehre von der Sünde, dass es eben nicht nur die Dinge gibt, die uns klar vor Augen stehen, sondern es gibt eben auch unerkannte und verborgene Sünde. Und ich habe mir dann überlegt, welchen Predigttext bringst du mit, welchen Predigtvers. Das sind mir zwei Verse vor Augen gestanden halt. Und weil die beide genau das eben thematisieren in der Bibel, möchte ich uns beide vorlesen. Einmal Psalm 19, Vers 13 und zum anderen Psalm 90, Vers 8. Da heißt es zunächst einmal im Psalm 19, Vers 13, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Und im Psalm 90, Vers 8 heißt es, unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen uns jetzt in dieser Predigt damit auseinandersetzen, was es heißt, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir gar nicht vor dich gebracht haben, obwohl wir nicht glauben und obwohl sie schuld sind. Wir wollen in dieser Predigt nachdenken über verborgene und unerkannte Sünde auch in unserem Leben, Herr, und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns das erkennen lässt, was das für eine Bedeutung hat für unser Glaubensleben. Damit das aber geschieht, damit wir die Bedeutung eben dieser beiden Predigtverse auch erkennen können, Herr, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, deine Führung in dieser Predigt, und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Von verborgener und unerkannter Sünde, so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben. Es gibt vier Punkte. Erstens, verborgen und unerkannt, weil nicht bewusst. Zweitens, verborgen und unerkannt, weil bagatellisiert. Drittens, verborgen und unerkannt, weil verdrängt. Und viertens, verborgen und unerkannt, weil verleugnet. Von verborgener und unerkannter Sünde. Das erste, verborgen und unerkannt, weil nicht bewusst. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind uns nicht bewusst. Und zwar Dinge, die wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Die Bibel erzählt beispielsweise vom Volk Israel, die werden bestraft für eine Schuld, die ihnen gar nicht bewusst ist. Israel hat Jericho eingenommen, Josua 6, und dann ziehen sie weiter, und Gott hatte gesagt, wenn ihr Jericho einnehmt, weil ich sie es erobert habe, ihr müsst alles bannen, ihr müsst alles verbrennen, nichts darf übrig bleiben. Und ohne dass es das Volk Israel merkt, geht einer hin und übertritt dieses Gebot Gottes, ist der Achan, der geht hin und nimmt Silber an sich und verbirgt es in seinem Zelt. Keiner hat es mitgekriegt, keiner weiß davon. Jetzt steht die nächste Stadt zur Eroberung an, Ai. Und das ist so eine kleine Stadt, dass die Kundschafter sagen, also da müssen wir gar nicht mit der ganzen Heeresmacht hin. 2.000 bis 3.000 Leute reichen. Und dann ziehen die los und wollen eben, so wie sie es eingeschätzt haben, diese kleine Stadt erobern. Aber es geht fürchterlich schief. Die Israeliten erleben eine furchtbare Niederlage. Sie werden gestraft. Und Josua versteht das nicht. Er geht ins Gebet und er bringt das vor Gott und sagt, was ist denn jetzt los? Du hast uns hier ins gelobte Land gebracht und jetzt geht alles schief. Was ist denn dann? Und dann macht er klar, hier ist Schuld bei euch. Und dann müssen sie hingehen und müssen den Schuldigen suchen. Da müsste dann ausgelost werden. Ganz Israel tritt an, da wird gelost, in welchem Stamm ist denn die Schuld? In Juda, und da wird geguckt, in welcher Sippe. Und schließlich fällt das los auf Achan. Die müssen richtig suchen nach dieser nicht bewussten Schuld. Und da wird es klar, er ist es gewesen. Und dann wird er umgebracht, er muss ausradiert werden. Und dann können sie auch Ai erobern. Der Schuld, die ist Israel nicht bewusst gewesen, aber die hat dazu geführt, dass sie bestraft worden sind, dass sie diese Stadt Ai nicht einnehmen konnten. Und so etwas gibt es auch in unserem Leben. Es gibt Schuld, da wissen wir nicht von. Und das sind Dinge in unserem Leben, die gehen schief und wir wissen gar nicht, warum es passiert. Wir werden vielleicht sagen, ja, das kann doch nicht sein, so ungerecht kann Gott doch nicht sein. Doch, so etwas gibt es. Gibt es übrigens auch im Zwischenmenschlichen. Das wissen Sie, Unwissenheit, das ist so ein juristisches Grundprinzip, schützt vor Strafe nicht. Wenn Sie auf die Autobahn auffahren und nicht wahrnehmen, dass hier Tempo 80 ist und fahren da mit 150, haben das Schild wirklich nicht gesehen und fahren dann in so eine Radarkontrolle, da können Sie nicht sagen, ich wusste es ja nicht. Mir war das Schild verborgen, da war ein LKW davor, tut mir leid, das hilft Ihnen nichts vor Gericht. Sie werden dann Ihren Führerschein los sein. Verborgen und unerkannt, weil nicht bewusst. Und auch bei bester Kontrolle und Dingen gehen uns Dinge durch, das möchte ich mit dieser Predigt vor Augen stellen, das sagt ja der Predigttext halt. Wer kann es denn überhaupt merken, wie oft er fehlt? Niemand kann das. Unerkannte Schuld, unerkannte Sünde gibt es halt. Ich habe das in diesem Gottesdienst gesagt zu dem Psalm 90. Ich mache mir das immer deutlich, wenn ich das Protokoll für den Kirchenvorstand schreibe. Da gehe ich das in aller Sorgfältigkeit nochmal durch und gucke nochmal, aha, so habe ich es geschrieben, also in den Computer reingehauen, ich drucke es dann aus, lese es und dann verschicke ich das an die Presbyter, an die Kirchvorsteher. Und dann bei der nächsten Sitzung muss dann das Protokoll abgenommen werden und dann melden sich immer die Geschwister und sagen, oh, hier hast du einen Rechtschreibfehler, hier fehlt ein Komma, da hast du das nicht. Das sind Fehler, die waren mir gar nicht bewusst, aber die sind da drin. Die sind da, verborgen und unerkannt, aber mir nicht bewusst gewesen halt. Und sowas gibt es leider eben auch im Theologischen. Und wenn Sie jetzt fragen, was machen wir denn damit, dann möchte ich Ihnen und euch einen Tipp geben. Immer wieder das eben auch genau benennen. So wie eben der Psalmist hier. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Gerade das, was du nicht weißt. Wo du einem Menschen wehgetan hast, wo du ihn verletzt hast, wo du nicht genügend Liebe geübt hast. Was dir aber gar nicht bewusst ist, aber was Schuld ist. Bring das immer wieder kollektiv, immer mal wieder im Gebet vor den lebendigen Herrn, dass du genau das sagst. Verzeih mir meine verborgenen und unerkannten Sünden. Nicht nur das, was du weißt. Und wenn wir gleich vor dem Abendmahl dann auch diese Besinnung haben, bitte denkt einfach auch dran und bringt Gott auch das, was ihr in den letzten Jahren einfach falsch gemacht habt, was ihr gar nicht vor Augen habt, wo du schuldig geworden bist gegenüber Gott und gegenüber deinem Nächsten und es dir gar nicht bewusst gewesen ist. Verborgen und unerkannt, weil nicht bewusst. Ein zweites, verborgen und unerkannt, weil bagatellisiert. Auch das kann zu einem Verbergen von Sünde führen, weil man die Sünde bagatellisiert. Wenn wir uns ja mit unserem Handeln angucken, da sind wir ja sehr schnell dabei, Dinge zu rechtfertigen, zu entschuldigen. Und wenn wir, ich spreche jetzt virtuell, so ein Sündometer hätten, also wenn wir das dann anstellen, würden wir häufig feststellen, nicht schuldig, keine Sünde. War ja alles gar nicht so gemeint. Diese frechen Worte, die ich gesprochen habe und die Lieblosigkeit, in Wirklichkeit bin ich doch ganz anders. Wir bagatellisieren Dinge. Das ist etwas, mit dem sich Jesus auseinandersetzt. In der Bergpredigt sagt er, es geht nicht nur darum, du sollst nicht töten, wenn du in actu jemanden umgebracht hast, sondern selbst wenn du nur denkst, das ist ein Narr und den könnte ich jetzt aber, dann hast du schon gegen dieses Gebot, du sollst nicht töten, verstoßen. Es geht nicht nur darum, dass du in actu die Ehe brichst, sondern nur, wenn du eine andere Frau anguckst und dir vorstellst, mit ihr die Ehe zu brechen oder einen Mann anguckst, mit ihm die Ehe zu brechen. Schon dann ist das Sünde und Schuld. Und Jesus legt in der Bergpredigt ganz bewusst den Finger in die Wunde, weil er weiß, wie wir sind. Da sind wir häufig so und sagen, naja, das ist doch keine Sünde, das ist doch eine Kleinigkeit, nicht, dass ich diese Frau da jetzt mal so ein bisschen zu lange angeguckt habe beim Autofahren, die hat aber auch so einen kurzen Minirock an, da muss man ja hingucken. Und meine Gedanken, da kann ich doch nichts für. Das ist dieses Bagatellisieren. Und das gibt es nicht nur im Bereich der Sexuellen, das haben wir in allen Bereichen. Nicht? Wenn wir zu jähzornig geworden sind, wir entschuldigen immer wieder Dinge. Und das können wir vielleicht in der Welt, in der Auseinandersetzung mit einer anderen juristischen Partei, aber nicht vor dem lebendigen Gott. Egal wie klein unsere Sünde, egal wie klein unsere Verfehlung ist, es ist Trennung von Gott und es ist Schuld, die uns schuldig macht gegenüber dem ganzen Gesetz. So heißt es im Jakobusbrief. Denn wenn jemand das ganze Gesetz halten würde und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das heißt, egal wie klein die Bagatelle ist, die wir vermeintlich vertun, sie führt dazu, dass wir des ganzen Gesetzes schuldig werden. Vor Gott spielt es keine Rolle, ganz deutlich, ob wir jemanden umgebracht haben oder nur denken, wir wollen ihn umbringen. Ob wir nun denken, wir wollen das Geld an uns nehmen und klauen oder es in actu tun. Ich weiß, es ist in dieser Welt ein himmelgroßer Unterschied, ob man etwas macht oder nicht macht. Aber die Trennung von Gott ist bei beiden Dingen dasselbe. Von daher ist es wichtig, dass wir Dinge nicht bagatellisieren. Es ist ja nur so klein. Ich sage das immer, wie das mit einem Operationsbesteck ist. Wenn Sie einen Eingriff im Krankenhaus vor sich haben, Ihnen wird die Bauchdecke geöffnet, dann werden ja Unmengen an Operationsbestecken benötigt und die werden vorher alle sorgfältig desinfiziert. Und wenn Sie da, was weiß ich, so eine Palette mit 50 Instrumenten haben und 49 sind desinfiziert, aber eins nicht richtig, da sagen Sie auch nicht, naja, Schwamm drüber ist ja nicht so schlimm, halt das eine nicht desinfizierte halt, macht ja nichts, dafür sind ja 49 desinfiziert. Nein, da würden Sie sagen, das geht nicht. Und genauso ist es bei unserer Schuld und Sünde. Es reicht nicht, dass wir ganz, 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 ganz vieles erfüllt haben, dass ganz vieles durch die Gnade Gottes gelaufen ist. Nein, wenn wir an einer kleinen Stelle fehlen, dann sind wir, noch einmal Jakobus zu erzählen, des ganzen Gesetzes schuldig. Und wenn man das aber tut, wenn man Schuld und Sünde bagatellisiert, dann erkennt man sie nicht und dann bleibt sie verborgen. Dann kann sie nicht in das Kreuz gebracht werden und dann kann der Heiland nicht sein Blut drüber tun. Und auch da möchte ich einen Tipp geben. Bitte geht immer wieder hin und bittet Gott, dass er das Gewissen in euch anschlagen lässt, falls ihr in der Gefahr seid, Sünde zu bagatellisieren. Falls der alte Adam in euch hochkommt und den Heiligen Geist so ein bisschen dämpft und man will das nicht richtig wahrhaben, bittet Gott immer wieder, bitte Herr, zeig mir, was richtig ist. David hat eben gebetet in diesem Psalm 51, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Bittet Gott, dass er euch wirklich einen willigen Geist gibt, der auch bereit ist, auch die kleinen Sünden anzuerkennen und nicht zu bagatellisieren, auf dass sie nicht verborgen und unerkannt und damit auch unvergeben bleiben. Verborgen und unerkannt, weil bagatellisiert. Ein drittes, verborgen und unerkannt, weil verdrängt. Auch das gibt es, dass Menschen einfach richtig gesündigt haben, richtig daneben, und die wissen das, aber die verdrängen das einfach. Ihnen ist das klar und bewusst, das ist nicht bagatellisiert, die wissen, dass es groß ist, was sie getan haben, aber sie verdrängen das. David und Bathsheba, das ist so ein Beispiel. Deshalb wird diese Geschichte, die so hässlich und schmutzig ist, auch ausführlich erzählt. David tut einen furchtbaren Ehebruch. Er nimmt die Frau eines anderen, er betrügt nicht nur seine Frau, sondern auch eben den Uriah. Und dann geht er hin, versucht ja dieses alles zu kaschieren und als es nicht gelingt, da lässt er den Uriah töten. Und dann macht er aber weiter, als wäre nichts geschehen. Er geht einfach zur Tagesordnung über. Verdrängt das einfach. Bis schließlich der Prophet Nathan zu ihm kommt und erzählt diese Geschichte, nicht von zwei Männern, der eine hat nur ein Schaf, der andere hat ganz viele Schafe, und als der eine Mann mit den ganz vielen Schafen Besuch kriegt und dann will er ein Schaf schlachten, nimmt er nichts von seinen eigenen, sondern nimmt das Schaf von dem einen Mann, der nur eins hatte halt, das er so lieb gehabt hat. Und dann sagt David in aller Brastigkeit, in allem Jähzorn, dieser Mensch ist des Todes halt. Und dann sagt Nathan ihm, du bist dieser Mensch. Bis dahin hat er das alles verdrängt. Aber jetzt wird ihm klar, er steht vor Gott mit seiner Schuld. Und das reflektiert er eben in diesem Psalm 51. Bis dahin war die Schuld verborgen, die er gehabt hat. Er hatte sie verborgen vor der Welt sowieso, aber auch vor seinem eigenen Gewissen. Das wollte er nicht wahrhaben. Das haben wir in der Seelsorge in den 70er, 80er, 90er Jahren ganz viel erlebt. Verborgene Schuld, die verdrängt wurde bei Leuten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man da ältere Brüder hört, die dann erzählen von ihren Erfahrungen, wenn ehemalige Soldaten, SS-Angehörige ihnen dann Dinge erzählt haben, wo die nach Jahrzehnten erstmalig angefangen haben zu sprechen und auf einmal gesagt haben, ja, auch ich bin da schuldig geworden. Ich habe Dutzende, manchmal Hunderte Menschen getötet, aber damals habe ich gar nicht nachgedacht als junger Mensch halt. Aber dann bricht es irgendwann raus. Diese Schuld war verborgen, die war da, man war sich dessen bewusst, aber man hatte sie eben verdrängt. Wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben und nichts uns davor machen. Wir sind als Sünder geboren, wir können nicht nicht sündigen, nicht nur mit den großen Sünden, auch mit den kleinen Sünden. Bitte verdrängt nichts, sondern nehmt immer wieder, und das ist mein Tipp an diesem Punkt, nehmt es immer wieder und bringt es unter das Kreuz. Alles, was er tut, alles, was er falsch gemacht hat, seid immer wieder bereit zur Buße. Früher war es den alten Brüdern und Schwestern im Glauben klar, wie wichtig das ist, immer wieder Buße zu tun. Es gab in früheren Jahrhunderten nicht nur einen Buß- und Bettag. Früher gab es hier in Norddeutschland 4 Buß- und Bettage. Jedes Quartal war es ein gesetzlicher Feiertag, dass die Leute zur Buße geführt werden sollten, damit sie eben ihre Schuld nicht verdrängen, nicht wegschieben, sondern wirklich unter das Kreuz bringen. Das haben wir leider eingedampft. Wir sind auf nur einen Buß- und Bettag, der nun nicht mehr gesetzlicher Feiertag ist. Aber dieses Reduzieren auch dieser Anlässe, Buße zu tun, führt auch dazu, dass Leute sich gar nicht mehr auseinandersetzen mit Schuld und Sünde. Tut das nicht, sondern tretet immer wieder vor den lebendigen Gott und verdrängt eure Schuld nicht. Verborgen und unerkannt, weil verdrängt. Und ein viertes, verborgen und unerkannt, weil verleugnet. Es gibt auch Schuld, die wird einfach geleugnet. Wo der Mensch kackfrech ist und sagt, das ist gar keine Schuld, das ist gar keine Sünde. Wir haben das Glaubensbekenntnis gesprochen und da wird das thematisiert. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben. Das hat der Pilatus davon gehabt. Der wollte seine Schuld leugnen. Er hat zwar auch so ein bisschen versucht, Jesus zu retten, gar keine Frage, aber die juristische Verantwortung für den Tod Jesu, die trägt er. Die moralische, das Synhedrion, der Hohenpriester halt. Aber die juristische Schuld trägt Pontius Pilatus. Und dann ist er hingegangen, als das alles gelaufen war, und hat er gemerkt, das ist alles nicht gut gewesen. Und dann hat er sich die Hände gewaschen und hat gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Bin nicht schuldig. Ich bin einfach nicht schuldig. War keine Schuld und Sünde, ging nicht anders. Ist einfach so. Keine Schuld und Sünde, alles in Ordnung. So denkt die Welt. Die wäscht auch immer wieder ihre Hände in Unschuld. Das ist ein Kennzeichen der Welt, dass die Welt Sünde und Schuld immer wieder leugnet. Wir müssen mit Menschen sprechen, die sich haben scheiden lassen. Da ist ganz häufig immer nur der andere schuld. Und wenn ich diesen Satz immer wieder schon höre, ja, aber es ist ja auch besser für die Kinder dann gewesen, so kann man ja auch nicht weitermachen, da wird das alles gut geheißen. Nein, es ist nicht gut, wenn Ehen auseinandergehen. Es ist nicht richtig, wenn Mann und Frau sich scheiden. Das ist furchtbar für die Kinder. Und die schlimmste Ehe ist besser als die beste Scheidung für Kinder. Glauben Sie mir das? Das ist eine Erfahrung, die ich in 20 Jahren Seelsorge gesammelt habe, an kaputten Kinderseelen, die dadurch kaputt gehen. Aber die Welt, die findet das ja alles heute in Ordnung halt. Gucken Sie unsere Politiker an, die es vorlieben, unsere Kirchenführer halt nicht, dass man die dritte, vierte und fünfte Frau dann hat, serielle Monogamie, da wie man das nennen möchte halt nicht, überhaupt gar kein Problem. Das wird nicht als Schuld und Sünde gesehen. Oder die Abtreibung in unserem Vaterland. Das ist dann rechtens, zwar mit einigen Einschränkungen halt, aber dass wir seit 1970 8 Millionen Menschen getötet haben im Mutterleib, das wird nicht als Schuld und Sünde gesehen. Und als wir im September mit der Gemeinde in Berlin gewesen sind halt, und da demonstriert haben, da haben die Geschwister erzählt, wie sie beschimpft und bespuckt worden sind, weil man uns für Leute, die sie nicht mehr alle haben, weil wir das benennen, dass das Unrecht ist, dass das Sünde ist, wenn ungeborenes Leben im Mutterleib getötet wird. Oder die Homosexualität halt, nicht, sondern gesagt wird, und es ist gut so, damals der regierende Bürgermeister sagt, und das ist auch gut so, ich bin schwul und das ist auch gut so. Nein, es ist Schuld und Sünde, das müssen wir sagen. Und wir müssen auch der Leugnung der Sünde und Schuld entgegentreten. Weil wenn wir dem nicht entgegentreten als Kirche, wenn wir da nicht deutlich die Finger in die Wunde legen, dann macht die Welt so weiter. Wenn ich sage, die Kirche sagt ja auch nichts, dann können wir ja alle so weitermachen. Verleugnete Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, das haben wir eben als zweite Lesung gehört, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist wichtig, dass wenn Schuld und Sünde verleugnet wird, im öffentlichen Bereich, aber auch von uns, dass wir immer wieder bereit sind, dagegen zu gehen, entweder, dass wir protestieren, oder aber, dass wir selber in uns schlagen und einfach dazu stehen, was wir falsch gemacht haben. Verborgen und unerkannt, weil verleugnet. Von verborgener und unerkannter Sünde. Wenn wir nun davon wissen, dass es Sünde auch gibt, nicht nur das, was wir erkennen, sondern dass es eben auch verborgene und unerkannte Sünde gibt, dann bleibt uns im Endergebnis immer wieder nur eins. Immer wieder unters Kreuz und immer wieder Buße getan, nicht nur für das Bewusste, sondern eben auch für das Unbewusste, Verborgene und Unerkannte. Psalm 19, Vers 13, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Psalm 90, Vers 8, unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.